unabhängig beschäftigen, ich drücke es nochmal mit meinen Worten aus, bleiben gefangen in der Konsumgütersphäre und schaffen es nie auch nur fußbreit in die Spalte des Investitionsgütersektors zu kommen.
Professor Dr. Heinz J. Bontrop, Wirtschaftswissenschaftler an der Fachhochschule Gelsenkirchen, in einem Vortrag auf der DGB-Mitbestimmungsmesse im Juli 2011 in Aachen. Ein Gespräch mit ihm zu den Themen Finanzkrise, Kapitalismus, Betriebsverfassungsmodelle, Markt, Liberalismus, Keynes, Parität und über immer mehr Arbeitnehmer als Habenichtse. Habenichtse? Wie das? Ganz einfach. Menschen produzieren Konsum, Kapital und Investitionsgüter. Dafür erhalten sie einen Arbeitslohn. Den verbucht der Unternehmer als Kosten. Konsumiert nun der Mensch, so zahlt er den Unternehmern quasi den Arbeitslohn zurück, erhält aber nur das produzierte Konsumgut. Die gleichzeitig mit dem Arbeitslohn erschaffenen Kapital- und Investitionsgüter werden den Unternehmern sozusagen geschenkt. Dadurch werden Unternehmer immer reicher und die Arbeitnehmer bleiben Habenichtse. Das schreibt sinngemäß Oswald von der Breuning in seinem Buch Kapitalismus und gerechter Lohn bereits im Jahre 1960. Was hat Professor Bontrop eben gesagt, quasi als Schlussfolgerung?
Abhängig beschäftigen, ich drücke es nochmal mit meinen Worten aus, bleiben gefangen in der Konsumgütersphäre und schaffen es nie auch nur fußbreit in die Spalte des Investitionsgütersektors zu kommen.
Wirtschaftskrisen hat es ja immer wieder gegeben.
Wir hatten ja auch schon in den 90er Jahren mehrere kleine Finanzkrisen, die dann aber noch nicht so durchschlagend waren. Wir hatten den Zusammenbruch der New Economy, möchte ich nochmal hier in Erinnerung rufen, 2000 und jetzt eben die schlimme Krise 2008, die ja 2007 bereits anfing in den USA und wo wir in Deutschland alleine 2009 4,7% realer Wirtschaftsleistung verloren haben. Das hat es ja noch nie gegeben seit Gründung der Bundesrepublik.
Ursachenforschung. Seit Jahrzehnten gibt es den sogenannten Marktliberalismus beziehungsweise den Monetarismus.
Die ist losgetreten worden, diese neoliberale Welt, sukzessive etwa ab Mitte der 70er Jahre.
Dieses Weltbild, vertreten vor allem von Milton Friedman, dem Wirtschaftswissenschaftler an der Universität von Chicago, ist ein Auslöser der heutigen Finanz- und Wirtschaftskrise.
Die Welt stand ja 2009 vor dem Zusammenbruch, vor dem Hintergrund der Finanz- und Weltwirtschaftskrise. Das hat ursächlich nur mit dem neoliberalen Paradigma zu tun, das angetreten ist, um umzuverteilen von den Arbeits- zu den Besitzeinkommen. Dadurch wurde immer mehr Geld nach oben gespült, das nicht mehr in die Realwirtschaft zurückfloss, sondern in die Finanzmärkte ging. Dann müssen Blasen entstehen und die platzen dann.
Diese sogenannte Chicagoer Schule von Milton Friedman hat wirklich Schule gemacht. Aber wie ist das eigentlich praktisch gelaufen? Antwort: Umverteilung von Vermögen. Und zwar in großem Stil.
Die Zahl ist in der Tat gigantisch, absolut. Wenn man es bezieht auf die Verteilung des Jahres 1993, also hier die Bruttolohnquote nimmt, dann sind in der Tat 1,1 Billionen Euro den Arbeitnehmern genommen worden und sie sind umverteilt worden zu den Besitzeinkünften, also zu den Zinseinkünften, Miet- und Pachteinkünften und zu den Gewinnen. Aber das war neoliberal gewollt, umzuverteilen von unten nach oben, mit dann allen negativen Implikationen, die das natürlich makroökonomisch hat. Darauf nimmt man keine Rücksicht.
Und diese Umverteilung geht so.
Man hat einen Trick gemacht 2019, obwohl dieser Trick notwendig war, dass man so bezeichnen darf als Trick, weil die Reichen und Vermögenden für diese Krise nicht bezahlen wollten, hat man eine Umbuchung gemacht. Ein Buchhalter würde sagen, da machen wir eine wunderbare Umbuchung auf das Konto Staatsverschuldung. Da ist alles drauf gebucht worden, die ganzen Konjunkturprogramme und. Hat zusätzlich eine extreme, expansive Geldpolitik betrieben, USA mit einem Leitzins von quasi null. Das waren die Instrumente, um sozusagen die kapitalistische Kernschmelze, die 2009 drohte, um diese zu verhindern. Und so ist das Konto Staatsverschuldung überall weltweit aufgelaufen.
Das hat Folgen, zum Beispiel für die europäischen Staaten.
Die Griechen sind bankrott, die Iren sind bankrott, die Portugiesen sind bankrott, die Italiener werden jetzt gerade freigeschossen. Also da sehen wir, dass nichts gelernt wurde, dass wir nicht zwei Jahre nach der Krise sind, sondern im vierten Jahr der Krise. Das macht mir große Sorgen.
Und Deutschland?
Massenarbeitslosigkeit im Land, wir haben ein gigantisches Prekariat im Land, wir haben Armut im Land, wie wir sie noch nie nach dem Zweiten Weltkrieg kannten. Wir haben immer mehr Menschen ausgegrenzt, wir haben eine gespaltene Gesellschaft. Selbst die Spaltung vollzieht sich in den Unternehmen weiter in Form von Rand- und Stammbelegschaften.
Es gibt nach wie vor zwei Hauptströmungen in der Wirtschaftswissenschaft. Die Chicagoer Schule und die haben wir jetzt mit all den bekannten Folgen. Aber das war nicht immer so.
Bis dahin galt eigentlich weltweit der Keynesianismus. Der amerikanische Präsident Nixon hat es noch in seiner Neujahrsansprache an das amerikanische Volk 1971 gesagt, jetzt sind wir alle weltweit Keynesianer geworden.
John Maynard Keynes, der lebte und wirkte als Nationalökonom im letzten Jahrhundert in England.
Der Keynesianer betont eben einen starken Staat. Der Keynesianismus geht eben davon aus, dass die Märkte in sich nicht stabil sind, dass man nicht alles dem Privaten, dem Privatwirtschaftlichen überlassen darf, sondern dass der Staat intervenieren muss, dass der Staat vor allen Dingen seine Sozialfunktion in einer marktwirtschaftlichen Ordnung zu erfüllen hat.
Der wollte eben, dass Staatshaushalte und Bevölkerungen vor Überschuldung und Verarmung geschützt sind, wenn die weltweit agierenden Kapitalunternehmen durch ihre Aktionen negative Auswirkungen verbreiten.
Da sieht man dann gleichzeitig, welche Interessen natürlich dahinter stehen. Die Interessen des Privaten werden vertreten durch konservative Parteien weltweit und auch durch liberale Parteien, während mehr der Staat und damit auch der Keynesianismus von sozialistischen Parteien und sozialdemokratischen Parteien vertreten wird. Und das ist aber eben sozusagen der Paradigmenwechsel gewesen. Und die Früchte, die kennen wir ja jetzt, die sich ja jetzt zum Schluss gerade noch mal mehr als deutlich zeigen in der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise.
Natürlich ist das alles viel komplizierter. Viele kleine Bausteine sind nötig. Zum Beispiel das Grundgesetz, ein Redeausschnitt aus dem Vortrag von Professor Bontrup.
In der verfassungsrechtlichen Diktion ist heute letztlich das Kapital von Menschen produzierte Produktionsmittel mehr geschützt als der arbeitende Mensch.
Es wird von dem sogenannten Verfassungskapital gesprochen.
Wenn wir das auf die Verfassungsebene heben, sowohl auf die nationalstaatliche, also in Form des Grundgesetzes, als auch auf die europäische Ebene, wo wir ja hier keine Verfassung haben, die ist ja bekanntlich gescheitert, wir haben nur einen EU-Vertrag, ist das Kapital, ist der Unternehmer verfassungsrechtlich mehr geschützt und damit auch sein totes Kapital, zum Beispiel in Deutschland ja auch im Grundgesetz über den Artikel 14, als der arbeitende Mensch.
Und dieser Artikel 14 im Grundgesetz befasst sich unter anderem mit der Eigentumsgarantie. Also eine Lösung. Mehr Rechte für den arbeitenden Menschen. Die Möglichkeit,
dass wir den arbeitenden Menschen verfassungsrechtlich mindestens so stellen, wie wir heute den Unternehmer stellen, auch über den Artikel 12 Berufsfreiheit, dass eben hier abgeleitet wird, die unternehmerische Dispositionsfreiheit. Da würde ich mir wünschen, dass man hier auch den abhängig Beschäftigten mehr schützt. Das haben wir zurzeit leider nicht.
Unsere heutige wirtschaftliche Welt ist geprägt durch Worte wie Liberalismus, Markt, Macht, Kosten, Arbeitszeit, Minijobber, Hartz IV, Mitbestimmung, Prekariat, totes Kapital, Parität, Investition, Mehrwert. Fazit: Die Mitbestimmung über betriebliche Belange, die gleichberechtigte Teilhabe am wirtschaftlichen Leben ist gescheitert.
Da klingt bei mir schon ein Stück weit Wut mit, Enttäuschung, dass wir es bis heute nicht geschafft haben, eigentlich ja in einer aufgeklärten Welt, Medien- und Informationsgesellschaft, über einfache ökonomische Tatbestände es geschafft haben, die Menschen, die ja die Werte schaffen, die Leistungen erbringen, so gestellt zu haben, dass sie mit dem Kapital, mit toter Materie gleichberechtigt an den wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen teilhaben.
Eine kurze Analyse zum Stand der Dinge.
Das Betriebsverfassungsgesetz bietet null für die Betriebsräte, so gut wie null wirtschaftliche Mitbestimmung, sondern es reduziert sich auf das Soziale und das kann es ja wohl nicht sein, wenn die Menschen eben die Werte in den Unternehmen schaffen und wir, wenn wir nur die neoklassische Produktionsfunktion nehmen, wo zwei Inputfaktoren, also Kapital und Arbeit zum Einsatz kommen und das Ergebnis ist eben, dass nur ein Faktor keinen adäquaten Output generiert, dann muss man sich natürlich rational fragen, warum hat denn nicht zumindest der Faktor Arbeit gleichberechtigte Mitsprache an den Prozessen, die in den Unternehmen laufen. Wenn ich mir dann die unternehmensbezogenen Mitbestimmungsgesetze anschaue, dann ist
eigentlich nur das Montan-Mitbestimmungsgesetz erfolgreich und vor allem paritätisch. Es gilt aber eben nicht für alle Unternehmen. Eine wirkliche Begründung für das Scheitern gibt es nicht. Es sei denn,
ein Machtdiktat, das so aussieht, dass das Kapital darüber verfügt, abgesichert übrigens auch natürlich in unserer Verfassung, Artikel 14, wer das Kapital sein eigen nennt, der kann abhängig Beschäftigte eben einstellen oder auch nicht, das sehen wir. Und meistens verweigert sich hier noch das Kapital und ein Unternehmer stellt natürlich nur dann jemand abhängig Beschäftigt ein, wenn diese Person ihn auch einen Mehrwert Mehrwert bringt. Das heißt, wenn diese Arbeitskraft eben weniger kostet, ihm weniger kostet, als sie ihm einbringt. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, hört ein Unternehmer sofort auf, nach der betriebswirtschaftlichen Funktion einen Menschen nachzufragen. Wenn das alles so sein soll, bitte, dann müssen wir aber auch mit den Unzulänglichkeiten dieser Ordnung, da müssen wir mit den Widersprüchen dieser Ordnung, da müssen wir auch mit dem Elend dieser Ordnung leben.
Professor Bontrup schlägt ein neues Mitbestimmungsmodell vor.
Ich sage, dass die Differenzierung, die wir heute haben rechtlich zwischen der unternehmensbezogenen Mitbestimmung mit den drei Gesetzen, Montan-Mitbestimmungsgesetz, das 76er und das Drittelbeteiligungsgesetz, dass diese drei Gesetze abgeschafft gehören und durch ein einheitliches neues Gesetz zu ersetzen sind. Aber es müsste im Grunde um den Charakter des heutigen Montan-Mitbestimmungsgesetzes haben. Und zwar dann für alle Unternehmen, auch unabhängig von der Rechtsform. Ich möchte da nicht differenzieren zwischen Kapitalgesellschaften, Genossenschaften, Personengesellschaften, unabhängig von der Branche. Und auch möchte ich den Schwellenwert, den wir heute haben, also die Betriebsgröße, absenken auf 500 Beschäftigte. Das ist übrigens die Definition der EU-Kommission für ein Großunternehmen, dass diese quasi in den Aufsichtsräten numerisch paritätisch besetzt sind zwischen Kapital und Arbeit und dass das Letztentscheidungsrecht weder die Kapitalseite noch die Arbeitnehmerbank hat, sondern wie es ja heute auch im Montan-Mitbestimmungsgesetz ist, dass das geregelt wird durch eine sogenannte neutrale Person.
Es gibt Stimmen, die nennen das Sozialismus.
Die mögen das so nennen, aber ich nenne es einfach rational und auch gerecht. Ich kann doch nicht begründen, auch wissenschaftlich nicht begründen, dass ich diejenigen, die die Leistungen, die Werte schaffen, sie nicht mindestens gleichberechtigt auch an diesen Werten, an dieser Wertschöpfung, um es mal ökonomisch auszudrücken, teilhaben zu lassen.
Die Zeit drängt.
Wenn die Menschen in den Unternehmen, aber nicht nur in den Unternehmen, sondern natürlich auch in den staatlichen Administrationen und so weiter, da nicht sagen, wir wollen eine veränderte Mitsprache, wir wollen mehr immateriell, also über Mitbestimmung partizipieren und teilnehmen, aber auch materiell. Das ist ganz klar, das gehört zusammen, immateriell und materielle Partizipation. Ja, dann verändert sich nichts. Da muss die Basis dieses Wollen und diese Forderung aufstellen, natürlich über ihre Gewerkschaften, und die müssen das in den gesellschaftlichen Raum, in den politischen Raum tragen, die müssen es in die Parlamente tragen, in einer parlamentarischen Demokratie müssen die Parteien dies dann aufnehmen und in den Parlamenten diskutieren und dann über Gesetzesänderungen auch es zu einem Gesetz werden lassen. Das ist notwendig, das ist der Weg in einer Demokratie.
Heute wollen Menschen echte Teilhabe an den politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entscheidungen, und sie entwickeln neue Werkzeuge für diese direktere Demokratie. Zum Beispiel mit der Hilfe der digitalen Medien wie das Internet oder dem Web 2.0. Auch ein Paradigmenwechsel. Ein neues Mitbestimmungsmodell ist da nur konsequent. Das kommt aber eben nicht von allein.